WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
7. Juni 1494. Spanien und Portugal schließen den Vertrag von Tordesillas.
Nun, zwei Jahre nachdem Christoph Kolumbus mit Gottes Hilfe von seiner ersten Reise zurückgekehrt ist aus Indien, schreibe ich euch, meine Königin. Es ist Zeit, eurem Cousin Johannes II. Von Portugal zu zeigen, dass seine Ansprüche auf diese Länder vergeblich sind. Ich, Juan Rodrigo de Fonseca, Bischof von Badajoz und Diener eurer katholischen Hoheit, glaube demütig, dass wir nun in der Lage sind, Frieden zwischen Kastilien und Portugal zu schließen, damit auf dem Meere zwischen beiden Königreichen Verständnis herrsche und nicht Krieg.
Alonso González de Tordesillas ist mein Name.
Der 7. Juni ist für das kleine Städtchen Tordesillas in der spanischen Region Kastilien-León ein besonderer Tag. Jedes Jahr erinnern die Bewohner daran, vor mehr als 500 Jahren wurde hier an den Ufern des Flusses Duero Weltgeschichte geschrieben. Vertreter der katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon und des portugiesischen Königs Johannes II. Signierten nach zähen Verhandlungen einen bis heute einzigartigen Vertrag.
Es ist nichts weniger als der erste Vertrag in der Weltgeschichte gewesen, der die gesamte Welt in zwei Hälften geteilt hat. Und die eine Hälfte Portugal und die andere Hälfte Spanien zugesprochen hat.
Aber ich wage nicht zu behaupten, damals wäre die Welt geteilt worden. Darüber würden sich vermutlich die Chinesen sehr amüsieren.
Der Historiker Jesus Varela von der Universität Valladolid.
Aber man hat die Einflusssphären der beiden katholischen Königreiche im Atlantik aufgeteilt.
Es ist nicht nur die damals aus europäischer Perspektive bekannte Welt verteilt worden, sondern gleich auch noch alles das, was man glaubte oder hoffte, im Anschluss an diesen Vertrag erst entdecken zu werden.
Europa Anfang des 15. Jahrhunderts. Das Zeitalter der großen Entdeckungen bricht an. Die Portugiesen sind schon damals führend im Schiffbau und bei der Navigation und dem Nachbarland Spanien darin in jeder Hinsicht überlegen.
Die Portugiesen hatten, weil sie schon früh in der Hochseefischerei aktiv waren, gewisse Kenntnisse auch mit den rauen Gewässern des Atlantiks und nicht nur mit den geschützten Gewässern des Mittelmeers, wie die italienischen Seefahrer, umzugehen. Etwa um das Jahr 1420 haben die Portugiesen angefangen, den Atlantik entlang der afrikanischen Küste Richtung Süden zu erkunden.
Sagt Ulrich Menzel von der Technischen Universität Braunschweig. Er ist Experte für internationale Beziehungen.
Die Voraussetzung war, dass sie wesentliche Innovationen in der Schiffsbautechnik vorgenommen haben die sogenannte Karavelle entwickelt. Das war das Entdeckerschiff schlechthin. Ferner haben sie das gesamte damals im Mittelmeer vorhandene nautische Wissen systematisch gesammelt. Das geht hin bis zur Kartenkunde, zur nautischen Instrumenten und so weiter.
Die Portugiesen entdecken bei ihren Fahrten entlang der afrikanischen Küste das geheimnisvolle Guinea und seine Goldschätze. Jede Erkundungsreise führt sie weiter nach Süden. Dabei wird alles akribisch notiert. Strömung, Wind, Wetter. Jenseits des Äquators lernen die portugiesischen Seefahrer mithilfe des südlichen Sternenhimmels zu navigieren.
Und dann war das nächste Ziel, jetzt nicht mehr den Seeweg nach Guinea, sondern den Seeweg nach Indien zu finden. Und jetzt ging es nicht mehr um den Goldhandel, sondern um den Gewürzhandel.
So um das Jahr 1488 gelingt es Bartolomeo Dias als erstem, die Südspitze Afrikas am Kap der Stürme zu umrunden. Jetzt ist der Seeweg nach Indien und zu den sagenumwobenen Gewürzinseln frei.
Und in diese Situation, wo die Portugiesen eigentlich sicher waren, wir wissen jetzt, wie wir um Afrika rum nach Indien kommen, platzte der Kolumbus nach der Rückkehr seiner ersten Reise 1492 mit dieser Nachricht heraus, ich bin auf der Westroute nach Indien gekommen.
Als erstes rennt Kolumbus mit stolz geschwellter Brust in Lissabon zum portugiesischen König. Denn Johannes II. Hatte seine Dienste vor Jahren dankend abgelehnt.
Kolumbus war ein Wichtigtuer. Er sagte jetzt, na, habe ich nicht recht gehabt. Mein Plan, den ich dir vorgeschlagen habe, war richtig. Schau, hier habe ich einige Indios mitgebracht und so weiter. Und Johannes II., der ein intelligenter König war, versuchte nun von der kastilischen Königin Isabella alles über diese Entdeckungen herauszufinden und auch zu erfahren, ob nicht ihm diese Entdeckungen eigentlich gehörten, auf der Grundlage des Vertrages von Alcázubas.
Diesen Vertrag hatten die kastilischen Könige mit Portugal schon 1479 geschlossen. Darin hatte man sich den Atlantik bereits aufgeteilt. Eine schnurgerade Linie, die von Osten nach Westen verlief und den Ozean in eine nördliche und eine südliche Hälfte trennte.
Und das war im Grunde ein Verteilungskonflikt um die damals schon bekannten atlantischen Inseln. Und auf diese Weise ist dann Madeira portugiesisch und sind die Kanarischen Inseln spanisch geworden.
Aber was wir uns damals noch nicht vorstellen konnten, war, wie stark die portugiesische Vorherrschaft im Atlantik einmal werden würde.
Und da war gleich eine spannende Frage, ist denn der Kolumbus südlich oder nördlich der Algarsovas-Linie gesegelt? Vermutlich ist er südlich gesegelt, sodass die Portugiesen sogar einen Anspruch gestützt auf diesen Vorläufervertrag hätten erheben können.
Und jetzt, dank ihrer Weitsicht, hat Kolumbus neue Wege eröffnet. Und es ist Zeit, die ganze Situation zu überdenken.
Und damit war sozusagen der Konflikt geboren, weil die portugiesischen Erkundungsfahrten und Entdeckungen immer wieder durch diverse Bullen eines portugalfreundlichen Papstes, damals sozusagen die höchste internationale Instanz in der christlichen Welt überhaupt, legitimiert waren. Und jetzt gab es auf einmal einen spanischen Papst, Alexander VI., der nicht unbedingt diese portugiesisch-freundliche Linie vertreten hat.
Wer war dieser Papst Alexander VI? Er kam, wie der katholische König Ferdinand, ebenfalls aus Aragon.
Sagt Jesus Varela. Er ist Historiker an der Universität von Valladolid.
Und wie wir wissen, hatte der Papst einige illegitime Kinder. Und im April 1493 hat ihm der katholische König wohl einige finanzielle Wohltaten zukommen lassen. Jedenfalls gab es damals ein Schreiben, in dem der Papst erklärte, er stehe praktisch voll und ganz hinter der Politik Ferdinands von Aragon.
Gerade heute erinnere ich mich, wie König Johannes II. Unterhändler an ihren Hof geschickt hat, die behauptet haben, die neuen Länder wären juristisch betrachtet portugiesisches Territorium. Aber König Ferdinand, ermutigt vom Heiligen Geist, hat seinen Einfluss geltend gemacht im Vatikan und erreicht, dass unser Herr Papst Alexander VI. Eine Bulle zu unseren Gunsten verkündet hat.
Das Jahr 1493 wird zum Jahr der päpstlichen Bullen. Alexander VI. Erklärt alle vorherigen Abmachungen und Verträge zwischen Spanien und Portugal für nichtig. Der spanische Papst wird so zum parteiischen Schiedsrichter zwischen den Supermächten.
Spanien war eine ganz starke Landmacht und Portugal und Spanien haben eine lange Landgrenze. Und hier stand sozusagen der militärische Druck, den Spanien bzw. Kastilien auf Portugal zu Lande ausüben konnte, gegen die überlegene Seemacht Portugal. Also ein Seekrieg hätte Portugal gewonnen, aber in einem Landkrieg hätte es keine Chance gehabt.
Der Papst hat bestätigt, dass alle Entdeckungen Kastilien gehören, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wo diese Länder eigentlich liegen. Ihn hat der Weitblick des Kolumbus überrascht. Und daher hat er vorgeschlagen, eine Grenze vom Nordpol bis zum Südpol zu ziehen, etwa dort, wo die Azoren und die Kapverdischen Inseln liegen. Alles, was westlich davon liegt, soll zu Kastilien gehören.
Das hätte aus heutiger Sicht faktisch bedeutet, der gesamte amerikanische Kontinent, sowohl Nord- wie Südamerika, wird Spanisch, ganz Afrika und ganz Asien wird Portugiesisch. Und das konnten die Portugiesen nicht akzeptieren. Und deswegen hat man in Tordesillas verhandelt.
Fast anderthalb Jahre lang. Das Wissen über die neue Welt, die Karten, die Seehandbücher, alles Verschlusssache. Jede Partei versucht, die Staatsgeheimnisse der Gegenseite zu lüften. Am 7. Juni 1494 ist der Vertrag von Tordesillas dann endlich zur Unterschrift reif.
Und das Ergebnis der Verhandlungen war, dass diese vom Papst vorgeschlagene Linie mehr als 1000 Seemeilen weiter nach Westen verlagert worden ist, mit der Konsequenz, dass die Ostspitze von Südamerika, das ist ungefähr so die Gegend heute von Recife in Brasilien, in die portugiesische Sphäre rutscht.
Einige Historiker glauben, dass die Portugiesen schon damals Brasilien entdeckt hatten, es vor den Spaniern aber geheim hielten.
Erstmal am Verhandlungstisch war die portugiesische Seite erfolgreicher, einfach weil sie besser informiert waren und die andere Seite über ihre Kenntnisse im Unklaren gelassen haben.
Denn um mit ihren Karavellen die Südspitze Afrikas in Richtung Asien zu umsegeln, mussten die Portugiesen zunächst sehr weit über den Atlantik nach Westen kreuzen. Ulrich Menzel von der TU Braunschweig.
Die Vermutung ist, dass sie bei einer dieser Erkundungsfahrten sozusagen im Vorbeifahren bemerkt haben, dass da weiter südlich auch Land sein muss. Ob sie an Land gegangen sind oder ob sie nur am Horizont Gebirge entdeckt haben oder Seevögel oder Treibholz oder was alles Indizien auf Landnähe sein mögen, das weiß man nicht. Auf jeden Fall ist das die Vermutung. Deswegen hatten sie ein starkes Interesse und da, an dieser Stelle, haben sie, wenn man so will, die spanische Seite über den Tisch gezogen, die Demarkationslinie, die Tordesillas-Linie nach Westen zu verlagern, weil sie wussten, dann fällt die Ostspitze von, was dann später mal Lateinamerika werden sollte, wieder in unsere Hälfte. Insofern kann man erstmal sagen, Portugal hat erfolgreich verhandelt und Spanien hat sich da etwas abhandeln lassen, von dem es gar nicht wusste, dass es das gab.
Alles, was bis jetzt von dem König von Portugal und seinen Schiffen nach Westen bis zur genannten Linie und nicht darüber hinaus aufgefunden und entdeckt ist und künftig aufgefunden und entdeckt wird, sei es Inseln oder Festländer, bleibt und gehört dem König und seinen Nachfolgern für immer.
Das heißt, man hat im Grunde da das Fell des Bären verteilt, nicht nur ohne ihn erlegt zu haben, sondern ohne ihn überhaupt zu kennen.
Alles andere, seien es Inseln oder Festländer, die von dem König und der Königin von Aragon und Kastilien mit ihren Schiffen gefunden und entdeckt sind oder aufgefunden oder entdeckt werden, wenn man von der festgelegten Linie weiter nach Westen fährt, bleibt und gehört dem König und der Königin und ihren Nachfolgern für immer.
Sie haben sich untereinander daran gehalten, das muss man sagen, weil das war klug vereinbart, das gegenseitige Durchfahrtsrecht durch die Zone des anderen. Später war es nicht mehr nötig, weil irgendwann dann, das war Philipp II., Portugal und Spanien in Personalunion vereinigt waren und dann Philipp II. Hatte beide Hälften dann. Deswegen konnte er auch sagen, ich herrsche über ein Reich, wo die Sonne niemals untergeht.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 5:05 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de